Wir finden den Text in Markus 10, die Verse 46 bis 52. Ihr habt lange gesessen, wer möchte, darf dazu aufstehen. Die Heilung eines Blinden bei Jericho. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, also Jesus, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, also Meister, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen.
Was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus sagte diese Worte zu diesem Blinden mit Namen Bartimäus. Damals betrachtet man es als selbstverständlich, dass ein Blinder für seinen Lebensunterhalt betteln musste. Es gab keinerlei staatlich geregelte Sozialversorgung und so saß er dort und bat um Almosen. Und ohne Zweifel gab ihm der ein oder andere ab und zu mal ein Almosen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie einer in seinem Beutel so nach einer Münze kramte und nebenbei so zu ihm sagte: Weil du blind bist, solltest du nach Galiläa in den Norden gehen. Dort gibt es einen außergewöhnlichen Menschen. Jesus von Nazareth wird er genannt. Es wird gesagt, dass er Arme und Reiche heilt, ohne dafür irgendetwas zu nehmen. Die Leute sagen, dass er alle heilt, die Blinden, die Tauben, die Lahmen, die Aussätzigen. Man sagt sogar, er hätte einen Toten zum Leben erweckt. Viele glauben, dass er der Messias ist. Natürlich wäre Bartimäus gerne in den Norden nach Galiläa gegangen, um diesen bedeutenden Mann zu treffen, ihm zu begegnen. Aber wie sollte er dahin gelangen? Er schafft es als Blinder ja kaum, den Weg aus der Stadt zu dem Kreuzweg, dort, wo die Wege sich kreuzten, wo er am besten saß, wo am meisten Leute vorbeikamen. Und so saß Bartimäus Tag für Tag da, und so saß er Tag für Tag in seiner Finsternis. Er hoffte, dass der freundliche Mann aus Nazareth wenigstens einmal vorbeikommen würde, damit er ihn bitten könnte, ihn von seiner Blindheit zu heilen. Und eines Tages geschah es wirklich. Bartimäus hörte in einiger Entfernung Lärm. Und da er nicht sehen konnte, fragte er wie üblich: Was ist denn da los? Und da antwortete einer der Vorübergehenden: Ah, da kommt Jesus von Nazareth. Wir befinden uns in Jericho, circa 20 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und Jesus ging, also wir sind in Markus 10, es ist schon der Weg nach Jerusalem zu seiner Kreuzigung. Und als er hörte, dass es Jesus ist, überschlug es sich in seinem Kopf und er wusste gar nicht, wie er das jetzt einordnen sollte. Und er wusste, das ist jetzt meine Chance. Meine große Chance. Natürlich sah er niemanden. Und darum rief er so laut er konnte, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann schnauzte man ihn an. Er soll ruhig sein. Auch nicht diese Worte benutzen. Sohn Davids. Schließlich kam da eine große Festmenge, ein Pilgerzug auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest. Und zum anderen, einige wussten, dass wenn er Sohn David sagt, dass dann die Oberen wieder genau hinhören. Ah, hat er sich wieder zum Sohn Davids ausrufen lassen. Dann werden wir ihn schnell kalt machen. Und Jesus war mitten in diesem Pilgerzug und vielleicht dachten einige, er ging in die Hauptstadt zum großen Fest, um sich endlich dort, nach all dem, was er schon getan hat für die Menschen, nach 3 Jahren als Messias in Jerusalem ausrufen zu lassen. Es war so ein großartiger, festlicher Anblick. Und darum wollte man nicht zulassen, dass so ein zerlumpter Bettler diesen festlichen Zug störte. Und viele bedrohten ihn, er solle stillschweigen, sagt Markus. Bartimäus hatte jedoch nur diese eine einzige Chance. Und darum schrie er noch lauter als beim ersten Mal, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner! Und er hätte diesmal gar nicht so laut schreien müssen, weil Jesus war ganz in der Nähe. Und Jesus merkte, dass da was nicht stimmt. Warum schreit er so? Und was ist da passiert? Und so sagte Jesus, dass man den Mann doch zu ihm führen sollte. Und gewiss waren allein die freundlichen Worte, mit denen Jesus ihm begegnete, mit seiner sanften Stimme schon ein Segen für den Blinden. Er war so eine Freundlichkeit nicht gewohnt. Und er freute sich so sehr, dass es heißt, dass er seinen Mantel wegwarf. Ist die Frage, ob er damit bedeckt war, ob das vielleicht sogar seine Nachtdecke war. Also in Jericho ist es selten so richtig kalt, dass man einen Mantel braucht. Und er warf ihn von sich. Vielleicht lagen noch so die ein oder anderen Münzen da drauf, wenn er vor ihm lag. Und er kam zu Jesus. Er lief zu ihm, obwohl er blind war. Und dann diese Worte, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und Bartimäus wusste ganz genau, was er wollte. Und er antwortete in gespannter Erwartung, Rabuni, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus antwortete, sei sehend. Und Bartimäus sah. Und der Erste, den er sah, war Jesus. Und wundern wir uns, dass er auf der Stelle begann, Gott zu loben und ihm folgte auf dem Wege, wie es heißt. Der Weg, das war früher das Codewort für das Christsein. Auf dem Weg. Seid ihr auf dem Weg? Seid ihr Christen? Und er folgte ihm nach auf dem Wege. Und sein Vorbild steckte an, dass auch die anderen Pilger anfingen, den Herrn zu preisen, als sie auf dem Weg zum Fest Bartimäus danken und loben hörten. Ich habe 5 Punkte aus dieser Geschichte, die ich kurz mit euch durchgehen möchte. Der erste Punkt ist, Jesus wendet sich zuerst an die Bittsteller. Ich mag diese Geschichte besonders, weil ich Jesus in seiner ganzen Güte und Größe sehe, so wie wir sie eben auch gerade besungen haben. Er ist so groß, dass er zu denen, die er trifft, sagen kann, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und wenn wir Bettler dann unsere Wünsche vorgebracht haben, kann er sie erfüllen, ganz gleich, worum wir bitten. Ob er es immer tut, aber er kann es. Seine Liebe ist so groß, dass er niemanden abweist, der sich in seiner Not an ihn, an Jesus wendet. Der gerissenste Lügner, die gewöhnlichste Frau, der brutalste Mörder und sogar der zum Gottesdienst geht und nicht tut, was er da hört, wenn es gesagt wird. Sobald Jesus ein ernstes Gebet, ein ehrlich gemeintes Gebet von irgendjemandem hört, dreht er sich um und fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Einige Verse vorher, in Vers 36, Markus 10, 36, kann man ruhig mal im Zusammenhang lesen. Da sind Johannes und Jakobus, die Zebedäus-Söhne, die zu Jesus sagen, Herr, wir wollen was. Und er fragt sie, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Also da in der Plural, weil es zwei sind. Aber er sagt genau das Gleiche, was er dann später, und die sagen, wir wollen zu Rechten und zu Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Worum ging es ihnen? Um Macht? Um Reichtum? Um Prestige? Und dieser Blinde, er wollte einfach nur wieder sehen können. Wenn wir die Evangelien lesen, fällt uns auf, dass sich Jesus zuerst um die kümmert, die in Not sind. Übrigens sagt Jesus zu den Jüngern, schöner Wunsch, aber das kann ich nicht entscheiden. Darüber kann nur der Vater im Himmel entscheiden. Jesu Augen suchen zuerst die Leidenden. Jesus wendet sich zuerst an die Bittsteller. Vielleicht bist du geistlich zum Bettler geworden. Dein geistliches Leben ist irgendwie in dem Einerlei des Alltags versunken. Oder du weißt nicht ein noch aus, das Leben ist für dich mühsam geworden, dass du nicht mehr weißt, wie du diese Last eigentlich weiter tragen kannst. Ich habe eine herrliche, befreiende Nachricht für dich. Jesus steht vor dir und fragt dich, was willst du, dass ich für dich tun soll? Solange du deine Not noch nicht zu Jesus gebracht hast, solltest du nicht sagen, du wüsstest nicht, was du tun sollst. Oder hast du Angst, dir von ihm helfen zu lassen? Oder fürchtest du dich, dass er dir mehr helfen wird, als du wünschst? Vielleicht fürchtest du dich, dass er dir dein geistliches Sehvermögen zurückgeben könnte. Jesus wendet sich also zuerst an Bittsteller. Die Frage, die ja immer so ist, ja, und das ist mein zweiter Punkt, um Wunder bitten, auch noch heute, war das nicht damals? Was für eine Freude ist es, Christ sein zu dürfen? Und denk mal darüber nach, was es heißt, einen Freund zu haben. Ein Freund, der uns in unseren Nöten beisteht und helfen kann, der jeden Tag vor uns steht und uns fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der uns jeden Morgen mit dieser Frage weckt und der uns erlaubt, den Tag damit zu beginnen, dass wir ihm sagen, was wir am meisten während dieses Tages brauchen können. Jesus ist in unserer Mitte, er ist hier und er tut große Dinge, heute wie damals. Einige sagen, ja, vor 1995 Jahren, damals, ja, aber sie glauben nicht, dass er es jetzt tun kann, für sie. Wunder müssen geistlich ausgelegt werden, sagen sie. Ja, vielleicht auch, aber nicht nur. Er will für dich mit Freuden Wunder tun. Jesus setzt gerne seine wunderwirkenden Kräfte für seine leidenden Mitmenschen ein. Doch ab und zu lesen wir, dass Jesus keine großen Werke tun konnte, wegen ihres Unglaubens. Wenn du oder einer deiner Lieben in Not ist, vergiss nicht, zu ihm zu kommen, ihn zu bitten, dass seine Kraft an dir mächtig werden soll. Du und ich, wir dürfen den Herrn frei bitten, Wunder zu tun. Aber wir dürfen niemals Wunder fordern oder noch weniger ihm Wunder befehlen. Das wird er nicht dulden. Er lässt sich von uns keine Befehle erteilen. Er ist Gott und außer ihm keiner. Aber wir können ihn in kindlicher Weise bitten, zur Ehre seines Namens soll es sein. Und wenn es eine Heilung gibt, ja, zu seiner Ehre. Und wenn nicht, wenn da jemand eher krank sein wird, dann können wir bitten, aber dann musst du in deiner Gnade und deinem Erbarmen ein anderes Wunder vollbringen, nämlich uns die Kraft zu geben, deinen Namen in Krankheit und Not zu preisen. Und wir sollten uns klar machen, dass ein Wunder dieser Art nicht geringer ist als eine spontane physische Heilung. Um Wunder bitten auch heute? Ja, auf jeden Fall. Dritter Gedanke, was wollen wir von Jesus? Ich weiß nicht, ob du dich schon einmal darüber gewundert hast, dass Jesus den Blinden fragte, was er wolle. Hätte Jesus das nicht wissen können, ohne zu fragen? Ich kann darauf jetzt keine erschöpfende Antwort geben, aber eins weiß ich, mir ist klar, warum Jesus seine Freunde fragen muss, was wollt ihr? Wir kennen uns doch. Wie viele Male haben wir gebetet und wenn wir nach dem Amen dem Herrn Zeit gelassen hätten, zu fragen, ja, was möchtest du denn? Dann hätten wir vielleicht antworten müssen, ja, vielen Dank, ich wollte eigentlich nichts, ich wollte nur beten. Da gibt es einige, die kein gutes Gewissen haben, wenn sie nicht ein bisschen gebetet haben. Aber sie wollen gar nichts, wenn sie beten. Und das betrübt Jesus. Er weiß, was wir brauchen und er weiß den Himmel voll von Dingen, die uns zu starken, zu geistlich gesunden Christen machen können. Und er fragt dich, was willst du, was möchtest du von mir? Möchtest du etwas von mir? Und vielleicht erinnerst du dich an die Zeit in deinem Leben als Christ, als du wusstest, was du wolltest, wenn du gebetet hast. Deine Not und dein Kummer über deine Sünde trieben dich ins Gebet. Wenn du deinen Herrn betrübt hast, konntest du keinen Frieden finden, wenn du dich nicht augenblicklich mal zurückgezogen hast und ihm alles gesagt hast, was dich bedrückt. Und wie glücklich warst du, wenn du wieder versöhnt warst und wenn es wieder in Ordnung war. Wissen wir, was wir von Jesus wollen, wenn wir beten? Mein vierter Gedanke, wenn die Sehkraft nachlässt. Bartimäus wusste, was er wollte. Er wollte sehen können. Wir Menschen sind verschieden und so sind auch unsere Wünsche unterschiedlich. Aber manche von uns werden wie Bartimäus beten, Herr, ich möchte sehen können. Vielleicht stimmt es ja irgendwas seit einiger Zeit mit deiner inneren Sehkraft nicht mehr so. Und du siehst nicht mehr so gut wie früher. Du erkanntest früher vieles besser. Du erkanntest Dinge, wenn du die Bibel gelesen hast. Weißt du noch, was du gesehen hast, als du die Bibel mit den Augen eines einfachen, kindlichen Glaubens gelesen hast? Unscheinbare Dinge haben dich ermutigt. Du hast gelesen und konntest Gott echt danken dafür. Du hast dich auf Sonntag gefreut, da hattest du mehr Zeit zum Lesen und zum Nachdenken. Hast vielleicht immer irgendwie so ein kleines Neues Testament in der Tasche gehabt oder auf dem Küchentisch. Irgendwie immer griffbereit da. Unscheinbare Dinge haben dich ermutigt. Welch großartige Wahrheiten hast du da erkannt? Siehst du noch so klar, wenn du heute deine Bibel liest? Liest du deine Bibel jetzt eher so durch eine theologische Brille? Oder siehst du gar nichts mehr? Ist dir das Bibellesen eher zur Last geworden? Oder bist du einen Kompromiss mit deinem Gewissen eingegangen, okay, jeden Tag so einen kleinen Abschnitt, um was gelesen zu haben? Auch deine Mitmenschen hast du schon mal besser gesehen. Interessant, wie Menschen, die jung im Glauben sind, ihre Mitmenschen im neuen Licht sehen, nämlich als Personen, für die Jesus auf diese Erde gekommen ist und sein Blut vergossen hat. Am Anfang konntest du noch gut sehen. Merkst du auch jetzt noch etwas davon, wenn du deine Mitmenschen betrachtest? Oder hat deine Sehkraft so weit nachgelassen, dass du die Not deiner Mitmenschen gar nicht mehr wahrnimmst? Am Donnerstag waren wir im Krankenhaus und haben dort jemanden gesalbt und für jemanden gebetet. Und die Person war sehr dankbar. Und sie hat eine Bettnachbarin. Die kam zu dem Sohn der Person und sagte, Sie beten morgen Sie beten morgen für Ihre Mutter. Kann ich dazukommen? Können Sie für mich auch beten? Und dann saß sie da, die Charlotte, in einem extra Zimmer, wurde für uns im Krankenhaus paratgestellt, dass wir beten konnten. Und dann sagte sie, ich habe gar keinen Menschen mehr. Ich habe niemanden, der mich sieht. Und ich konnte ihr sagen, Jahwe Jireh, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und ich habe sie gesalbt und für sie gebetet und wir alle haben für sie gebetet. Und dann hat sie sich, ihr kamen die Tränen, sie hat sich so bedankt dafür und sie wusste, sie kommt morgen aus dem Krankenhaus. Aber sie hat noch einen Tumor an der Nebenniere, der noch operiert werden muss. Und sie fragte, werde ich das überleben? Und werde ich eine Gemeinschaft finden? Ich ziehe da aus, wo ich wohne. Ich möchte gerne Gemeinschaft mit Menschen haben und ich will ab morgen ein neues Leben beginnen. Und dann fiel ihr ein, sie sagte, ich habe im Bus mal jemanden aus der Karlstraße getroffen und die hat mich eingeladen zu der Kirche dort, Landeskirchliche Gemeinschaft, Karlstraße 95. Und sie sagte, da will ich hingehen. Ich sagte, das ist eine gute Idee. Ich werde dem Pastor dort mal ihre Telefonnummer geben und dann können sie, ich war da auch schon mal, aber da war leider kein Gottesdienst. Ich wünsche so sehr, dass Charlotte die letzten Jahre ihres Lebens den erkennt, der sie sieht und dass sie eine geistliche Sehkraft bekommt, dass sie Menschen sehen kann, die auch Jesus brauchen und die mit dem gleichen, mit der gleichen Inbrunst, so wie sie fragt, könnt ihr auch für mich beten? Der letzte Gedanke, Ursachen unserer Blindheit. Wodurch verlieren wir oder wodurch können wir unsere geistliche Sehkraft verlieren? Ich glaube tatsächlich durch Sünde. Sie greift unsere geistlichen Augen an. Und es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass nicht die Sünde selbst unseren geistlichen Sehnerv lähmt. Selbst die schlimmste Sünde kann unsere geistliche Sehkraft nicht zerstören, wenn sie vorbehaltlos vor Gott bekannt wird. Andererseits genügt jedoch die kleinste Sünde, um unser Sehvermögen zu schwächen und zu zerstören, wenn wir diese Sünde als solche nicht vor Gott bekennen, sondern sie entschuldigen, sie verteidigen oder sie irgendwie zudecken versuchen. Das Fallen eines Gläubigen beginnt ohne Zweifel an diesem Punkt. Nicht bekannte Sünde zerstört unser geistliches Sehvermögen bis zur völligen Blindheit. In Matthäus 6, in der Bergpredigt, sagt Jesus, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und ich möchte zwei Dinge kurz nennen, die für den Gläubigen besonders gefährlich sind. Das eine ist das liebe Geld. Es geht überhaupt nicht darum, ob du viel oder wenig hast. Die Frage ist, wer ist der Herr? Du oder das Geld? Gab es eine Zeit, wo du mit Gott geplant hast, den Kauf oder Verkauf von Dingen, welche Menge davon du den Armen geben wolltest, mit wie viel du das Werk des Herrn unterstützen möchtest? In finanziellen Angelegenheiten halten wir Gott oft für unpraktisch und ungeschickt, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn wir das Neue Testament durchlesen, ist da so oft von Geld die Rede, interessanterweise. Aber das Zweite, das ist mir wichtiger, da ist das Gemeindeleben. Da war mal eine enge, eine vergebene Gemeinschaft miteinander. Ihr wart glücklich und herzlich zueinander. Ihr unterhieltet euch über alles und niemand von uns ist irgendwie vollkommen. Wir alle haben unsere Kanten, manche auch scharfe Kanten. Es gab Reibung, es gab Krach. Verzeihen ist Demütigung. Beim ersten Mal hast du dich überwunden, aber dann ist ja mal der andere oder die andere dran. Du bliebst es hart und setztest deinen Willen durch, aber glücklich machte es dich nicht. Auf diese Weise sind so viele Beziehungen von Christen auch innerhalb von Gemeinden zerbrochen. Auch wenn sie äußerlich noch so aussehen, als ob sie halten. Ich habe 5 Punkte versprochen, ne? Sorry, es waren 6. Das ist der wichtige Schluss, den ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Nämlich mein 6. Gedanke, heilen kann nur er. Möchtest du wieder volle Sehkraft bekommen? Wenn dein geistliches Sehvermögen wiederhergestellt ist, kannst du nicht so weiterleben wie bisher. Du wirst dich der überführenden Kraft des Geistes Gottes unterwerfen müssen. Wirst du das tun? Möchtest du das? Wagst du es? Es gibt viele unglückliche Christen. Christen ohne Frieden, ohne Freude und ohne Kraft. Christen, die sich langsam aber sicher von Gott entfernt haben. Gottes Geist erinnert sie daran, aber sie wollen es nicht zugeben. Lieber versuchen sie, sich irgendwie zu entschuldigen oder zu verteidigen. An solche richtet Jesus seine wunderbaren Worte: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Lange hast du vielleicht darüber nachgedacht, was du tun solltest. Das Resultat war, dass sich gar nichts änderte in deinem Leben. Aus eigener Kraft kannst du das nicht tun, was in diesem Fall getan werden muss. Und jetzt höre hin, was Jesus zu dir sagt. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und hier ist der Ausweg. Jesus will für dich das tun, was du selbst nicht tun konntest. Er proklamiert Freiheit für die Gefangenen. Du brauchst ihm nur deine Sorgen sagen. Aber du musst ihm alles sagen. Sag ihm nicht nur, dass du gesündigt hast, sondern auch, dass du die Wahrheit umgehen wolltest, dass du versucht hast, dir einzureden, deine Fehler, das seien doch keine Sünden. Er wird ein Wunder tun und dich retten. Wie er das tun wird, können wir nicht im Voraus sagen. Wir können seine wunderbaren Wege nicht immer verstehen. Wichtig ist, dass das Wunder wirklich in unserem Leben geschieht. Und ich glaube, dass er ähnlich heilen wird, wie er Bartimäus geheilt hat. Seine Sehkraft wurde ihm zurückgegeben und er sah Jesus. Er konnte Jesus sehen. Neue Kraft kommt in dein Christsein, in jeder Hinsicht. Ein williger Geist kommt in dein Leben. Kein Mensch muss dich mehr antreiben. Du möchtest arbeiten, du möchtest opfern, du möchtest beten, du möchtest mitleiden für eine verlorene Welt. Und Jesus stellt dir die Frage: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Du musst ihm deine Antwort geben. Ich werde jetzt beten. Danach werden wir ein Lied singen, das auch ein Gebet ist. Es heißt nämlich: Jesus, berühre mich. Und das wollen wir wirklich von Herzen tun. Jesus bitten, dass er uns berührt. Jesus, danke dafür, dass du Wunder getan hast, dass sie uns überliefert sind und dass du in der Apostelgeschichte durch deine Jünger Wunder getan hast, die uns überliefert sind. Und danke, dass du durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder deine Jünger und Jüngerinnen gebraucht hast, um Menschen zu berühren, Heilung zu schenken am inneren und am äußeren Menschen. Danke dafür, dass du denen nahe warst, die hart durch mussten, die auch gestorben sind, dass du ihnen deine Nähe gegeben hast. Danke, dass du das heute noch genauso tust wie in den vergangenen 2000 Jahren. Du bist der gleiche Herr, du hast die gleiche Kraft, du hast deinen Geist auf die Erde gesandt und wir dürfen ihn zu den Menschen tragen. Wir bitten dich für uns, Herr. Schenke uns neue Sehkraft. Lass uns wieder sehen. Lass uns dich sehen, was du tun kannst. Und lass uns die Menschen sehen, was wir für sie tun können. Wie wir ihnen dein gutes Evangelium bringen können, wie wir ihnen Heilung, das Gebet um Heilung anbieten können. Danke dafür, Herr, dass du Menschen uns in den Weg stellst. Und Herr, wir wollen die Scheuklappen wegklappen und wollen sehen, was du durch uns in dieser Zeit noch tun kannst. Gebrauche uns, hier sind wir und wir möchten dir auch jeden Tag das sagen, was du für uns tun kannst. Danke, dass du uns diese Frage stellst und dass du nicht nur diese Frage stellst, sondern dass du sie mit deinem Tun beantwortest. Jesus, wir ehren dich. Wir wollen keinem anderen Gott dienen als dir allein. Jesus, berühre mich. Amen.